Wütend in Hamburg, das waren die aufrufenden Worte von Hörzu und Monoreim vor 4 Jahren, denn da war der G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg das Treffen der mächtigsten Staatschefs der Welt. Die deutsche und internationale linke Szene hat dahin mobilisiert zu Protesten gegen diesen Gipfel. Mindestens 70.000 Demonstrierende kamen auch zusammen und es gab im Vorfeld Auseinandersetzungen um die Frage von Protestcamps, wo Camps geräumt wurden, Camps verboten wurden und am Ende doch Camps erlaubt wurden und dann eine ganze Reihe an Tagen voller Demonstration inklusive einer Blockade des Warenverkehrs am Hafen mit symbolischem Charakter gegen Kapitalismus und der berüchtigten Welcome to Hell-Demonstration, von den Bildern den meisten Menschen wohl noch in Gedächtnis sein dürften, die massiv von der Polizei zerschlagen wurde. In den darauffolgenden Nächten eskalierte es etwas mit Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden, was dann auch die Berichterstattung maßgeblich beeinflusste. Und schließlich am Ende des G20-Gipfels damals kam es zu einer Großdemo zum Abschluss und dann massiven Kontrollen bei der Abreise. Am Telefon Flo, er ist Korrespondent gewesen für die Prozessberichterstattung in diversen Verfahren im Nachgang vom G20-Gipfel für Radio Dreieckland und für die freien Radios im Allgemeinen. Der G20-Gipfel wurde im Nachgang auch als Gipfel der Repression bezeichnet. Wer die letzten Jahre die Berichte verfolgt hat, weiß auch, dass es zu vielen Prozessen gegen AktivistInnen gekommen ist, vor allem auch im Nachgang. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben über die Prozesse, die es gab?
Ich kann das so grob versuchen, alle kriege ich gar nicht zusammengefasst. Was man weiß, sind, dass über 3.500 Ermittlungsverfahren gegen Protestierende eingeleitet worden sind. Am Anfang gab es die größeren Proteste, die auch mehr Aufmerksamkeit gewonnen haben, eben gegen Internationalistas, also Menschen, die eben nicht aus Deutschland kamen, so unter anderem Fabio aus Italien, der ja auch länger in Untersuchungshaft saß und auch Peike aus den Niederlanden und auch ein paar russische Genossen. Der, denke ich, bisher bekannteste Prozess dürfte dann der Elbchaussee-Prozess gewesen sein. Am Morgen des 8. Juli gab es einen Demonstrationszug von ja über 200 Leuten durch die Elbchaussee, wo ein hoher Sachschaden entstand. Dürfte so der Prozess, der den größten Fokus gewonnen hatte, sein. Und ansonsten sind die Leute zu ziemlich hohen Haftstrafen damals schon recht früh verurteilt worden. Aber vielleicht auch spannend zu Überblick Prozesse ist vielleicht auch, was ging schon vorher alles los an Repressionsmöglichkeiten. Das fing schon weit vor dem G20-Gipfel an. So gab es zum Beispiel schon im Mai 2017 eine Gesetzesverschärfung im Strafgesetzbuch, nämlich das Paragraphen 114, was tätlichen Angriff auf Polizeibeamtinnen meint, und auch der Paragraph 125a, also des Landfriedensbruch des schweren Landfriedensbruch, wurde nochmal verschärft. Der Paragraph 114 meint, dass wenn ein Polizeibeamter sagt, man hat ihn ja berührt, dass es dann schon ein tätlicher Angriff geht und die Mindeststrafe da liegt bei mindestens 3 Monaten Haft auf Bewährung. Und im Paragraph 125a wurde soweit verschärft, dass wenn man bei einem Landfriedensbruch eine Waffe mit sich führt und als Waffe ist da ein nicht näher definierter gefährlicher Gegenstand, also das könnte auch die Nagelfeile, die man vielleicht im Rucksack vergessen hat, sein, dann wird aus diesem Landfriedensbruch schon ein schwerer Landfriedensbruch. Und das war damals auch schon eine ganz klare Signal an die Gerichte, dass das eben hart zu verurteilen ist. Was vielleicht auch noch eine Sache ist, vorneweg war, dass nämlich ab dem 12. Juni, also so knapp 3 Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg, das Schengen-Abkommen, also die garantierte Bewegungsfreiheit von EU-BürgerInnen innerhalb der EU ohne Grenzkontrollen ausgesetzt wurde, mit der Begründung, dass man halt Leute, die von außerhalb zum G20 anreisen wollten, da abfangen wollte. Das Ganze führte dann auch zu vielen Grenzkontrollen, in denen es tatsächlich zu über 1.000 Verhaftungen gab. Aber die wenigsten tatsächlich, oder also die wirklich allerwenigsten, standen im Zusammenhang mit den G20-Protesten. Was noch gemacht worden ist, ist eine GESA, also eine Gefangenensammelstelle, wurde extra gebaut und zwar für 3 Millionen Euro. Und über diese komplette Woche waren dann über 130 RichterInnen dort vor Ort und auch 140 Staatsanwältinnen. Plus noch x Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, zum Beispiel auch Richter Krieten. Auf den würde ich aber das später nochmal zurückkommen. Kurz vor dem Gipfel passiert dann was, dass in der Mopo tatsächlich 3 No-G20-Aktivistinnen auch an den Pranger gestellt werden, also Fotos und Namen von ihnen veröffentlicht worden sind. Und das ging tatsächlich aus von dem Verfassungsschutz. Die Prozesse zu G20 sind immer noch nicht abgeschlossen. Es steht noch ein Mammutprozess aus, nämlich der zum Komplex Rondenberg. Aber dazu kommen wir bestimmt später nochmal.
Genau, dazu würde ich gleich auch nochmal kommen. Vorher noch ganz kurz. Es ist ja schon ein sehr beeindruckendes Bild, von wie viel Repressionsvorbereitungen auch schon gelaufen sind. Aber im Nachgang, das hast du schon angesprochen, war der Elbchaussee-Prozess vor allem der, der am meisten Aufmerksamkeit generiert hat oder bekommen hat. Was war an diesem Prozess eigentlich so besonders?
Naja, also die Aktion an der Elbchaussee, also dieses frühmorgens, dass über 200 Leute weitgehend unerkannt und auch ohne Begleitung von der Polizei eben ja knapp an die 20, 30 Minuten durch den Stadtteil Altona demonstrieren konnten und dabei ja einen ziemlich hohen Sachschaden hinterließen. Das war eine Aktion, die, ich sag mal, den Herrschenden oder den Autoritäten am meisten wehgetan hat. Also das war eine Bloßstellung. Um die Leute zu finden, wurden dann auch noch Öffentlichkeitsfahndungen gestartet. Am Ende hat man dann 5 Menschen auf die Anklagebank packen können. 4 Leute aus dem Raum Frankfurt am Main Offenbach und eine Person, Luik, eben aus Frankreich. Das Besondere daran ist, dass den meisten zu der Elbchaussee überhaupt gar keine konkrete Straftat nachgewiesen werden kann. Das Einzige, was vielleicht einen aus der Vierergruppe Frankfurt-Offenbach nachgewiesen werden kann, ist, dass er mal eine Mülltonne auf die Fahrbahn gezogen hat. Ansonsten kann denen keiner der Sachbeschädigungen, kann einen dieser Angeklagten tatsächlich nachgewiesen werden. Der Anklage war das aber auch egal, denn laut Staatsanwaltschaft reicht auch schon dieses ostentatives Mitlaufen, also dieses Anwesendsein in dieser Gruppe, um so diese Gewalttaten zu ermöglichen.
Damit wurden sie dann auch verurteilt, richtig?
Nicht allen Teilen der Staatsanwaltschaft wurde damals von der Richterin stattgegeben. Das Ganze fand auch vor dem Jugendgericht statt, weil es waren wirklich 4 sehr junge Menschen, die da vor Gericht waren. 3 von denen saßen auch wirklich lange in Untersuchungshaft in Hamburg. Aber im Endeffekt ist ihnen dieses Mitlaufen, ja, deswegen sind sie dann verurteilt worden. Die Richterin ging dann zwar weg von der Anklageschrift, dass das ja ein gemeinschaftlich gefasster Plan von allen 200 Leuten war, genau in dieser Abfolge oder Choreografie die Sachbeschädigung, so wie sie stattfanden, geplant und dann auch durchgeführt zu haben. Davon wurde dann auch bei der Urteilsverkündung abgesehen. Aber einfach, dass sie an diesem Tag in der Nähe oder an dieser Demonstration waren, hat dann gereicht, hohe Strafen zu verhängen von über 2 Jahre teilweise. Für die Jüngsten 1 Jahr und ein paar Monate. Für Luik sind es dann knapp 3 Jahre, die er da bekommen hat.
Das ist jetzt so ein Beispiel von, wie diese Strafen eigentlich ausfallen. Du hast vorhin angesprochen, dass der Rondenberg-Prozess noch läuft. Im Januar gab es aber den Bericht, dass das Pilotverfahren in diesem Rondenberg-Komplex vom Landgericht Hamburg abgebrochen wurde. Wie ist da der Stand? Läuft das jetzt wirklich noch?
Genau, dieses Pilotprojekt wurde dann im Januar aufgrund der Pandemie abgebrochen, nachdem es schon 2 Verhandlungstage gab. Dieser Prozess, ja, ich denke, dass er auch noch mal laufen wird, denn das ist ein Prozess, der auch in mehreren Verhandlungsgruppen geführt werden wird. Aber vielleicht noch mal kurz zu dieser Situation am Rondenberg. Das ist auch im Morgen des 8. Juli. Eine Gruppe macht sich eben von dem Camp auf zu Blockaden von verschiedenster Infrastruktur und der Austragungsorte des G20 und auch der Protokollstrecken. Protokollstrecken sind die Strecken, die freigehalten werden, damit eben die TeilnehmerInnen also entweder die Staatschefs oder halt deren Begleitung, die an den verschiedenen Gesprächsrunden des G20 teilnehmen, ja freigehalten werden. Das sind also praktisch die Wege von Hotel zu den Austragungsorten und zwischen den Austragungsorten. Da gab es den Aufruf, auch diese Strecken zu blockieren, um eben den Gipfel in seinen Ablauf ein bisschen zu stören. Der Rondenberg ist eine Ecke, ein bisschen industriegebietsmäßig, und diese Demonstration wurde dann ziemlich brutalst aufgelöst von der Polizei. In den Videos sieht man, dass die Polizei ziemlich schnell da in diese Demonstration reinrennt und auch innerhalb kürzester Zeit fast alle TeilnehmerInnen mit auch schwerer körperlicher Gewalt bewältigt hat und so die Demonstration beendet hat. Und dann auch viele Festnahmen stattgefunden haben. Dieser Pilotprojekt ist ein bisschen besonders, denn es stehen nämlich die allerjüngsten Leute vor Gericht. Das heißt, es findet vor dem Jugendgericht statt, so dass auch erstmal diese erste Verhandlungsrunde oder die erste Runde zum Rondenberg fernab von der Öffentlichkeit, also ohne Öffentlichkeit stattfindet. Das war auch schon beim Elbchaussee-Prozess so, denn da waren auch sehr junge Leute, also auch vor dem Jugendgericht. Da konnte man dann auch erst zu den Plädoyers, zu den letzten Worten und zu der Urteilsverkündung dazustoßen. So können dann natürlich die Gerichte und die Staatsanwaltschaft schon mal ohne Öffentlichkeit schauen, wie weit sie da mit ihren Anklagepunkten durchkommen. Wie das jetzt weiter mit dem Rondenberg-Prozess geht, wann der wieder startet, das ist noch nicht ganz absehbar. Ich denke, dadurch, dass im Sommer nichts passiert ist, bleibt es jetzt natürlich spannend, weiter zu schauen, wie die Inzidenzen jetzt gegen Herbst sind, ob die da weiter steigen oder nicht und ob dann Gerichtsprozesse wieder stattfinden können, also je nach Pandemielage.
Das bedeutet, dass 4 Jahre nach dem G20-Gipfel die Repression immer noch weiter läuft und noch weitere Urteile gefällt werden. Ausgelöst wurde ganz viel davon durch die sogenannte Sonderkommission Schwarzer Block. Die hat die Polizei eingesetzt, um die Delikte während den Protesten zu verfolgen. Und diese hat insgesamt 3.400 Ermittlungsverfahren geführt. Insgesamt gegen dann 840 namentlich bekannte Beschuldigte. Und das Ganze ist auch der Grund gewesen, warum es dann zur Öffentlichkeitsfahndung kam. Die wurde auch von dieser Sonderkommission gestartet und hat dann zu so absurden Situationen geführt, wie das vom Springer Verlag herausgegebene Bild-Zeitung getitelt hat: Polizei sucht diese Krawall-Barbie, mit einem Bild von einer Protestierenden. Was ist die Rolle von dieser Öffentlichkeitsfahndung gewesen, beziehungsweise was hat sich da eigentlich abgespielt?
Ja, vielleicht zur Soko Schwarzer Block. Also kurz nach dem G20-Gipfel gab es halt diesen Aufruf, so viel Foto- und Videomaterial wie möglich der Soko Schwarzen Block zur Verfügung zu stellen. Wurde eine extra Plattform errichtet, damit man da recht schnell seine Videos und Fotos hochladen kann. Dafür wurde dann auch extra bestimmte Software geholt, die es dann tatsächlich schafft, mit einer Gesichtserkennungssoftware eben die einzelnen Leute wieder auf den verschiedenen Videos und Bildmaterial zu finden. Insgesamt haben sie 7 Terabyte Bildmaterial mit dieser Gesichtserkennungssoftware durchleuchten lassen, also 7 Terabyte, die sie selber gesammelt haben. Und es kamen nochmal 10 Terabyte Dateien zusammen, eben zum Beispiel auch von der Hamburger Hochbahn, aber auch das, was halt dann Privatleute, aber auch, sagen wir mal, größere Medienhäuser tatsächlich dann auch gegeben haben. Zum Beispiel der Springer Verlag hat natürlich auch sein komplettes Bildmaterial gegeben. Ansonsten in der Öffentlichkeitsfahndung kam es, glaube ich, insgesamt zu knapp 400 Leuten, die eben an diesen Pranger gestellt worden sind, in mehreren Runden, unterteilt in mehreren Komplexen. Bei der letzten Runde meldete mal die Soko Schwarzer Block, dass sie dadurch irgendwie, ich glaube, an die 10 oder im niedrigen zweistelligen Bereich Leute erkannt haben. So erfolgreich war sie nicht, um Leute zu identifizieren. Aber natürlich hat auch so eine Öffentlichkeitsfahndung auch was Abschreckendes. Also wenn man sich dann bewusst sein muss, wenn ich an irgendwelchen Protesten teilnehme, kann es natürlich passieren, dass ich dann auf einmal in den Medien, wie unter anderem in der Bild-Zeitung, eben schon vorverurteilend als Straftäter dargestellt werde. Der Datenschutzbeauftragte von Hamburg hat das kritisiert, weil es ja auch noch gar nicht erwiesen ist. Also die Polizei ermittelt, aber es ist noch gar nicht erwiesen, dass diese Leute tatsächlich diese Straftaten, denen vorgeworfen wurde oder wird, begangen haben. Und viele Medien und größere Medienhäuser das dann aber natürlich schon einfach mal so dahingestellt haben.
Natürlich hat auch die Öffentlichkeitsfahndung nochmal andere Nachwirkungen, weil es das seither auch immer wieder gibt. Und damit wird ja auch so eine Bedrohungskulisse aufgebaut. Ich habe noch eine Frage, die ich auf jeden Fall noch stellen müsste. Allerdings drängt schon die Zeit. Aber vielleicht in 2, 3 Sätzen im Nachzug von dem G20-Gipfel gab es ja auch nicht nur Strafbefehle, sondern auch eine andere Art von Repressionen durch das Verbot des Medienportals links unten in die Media. Welche Rolle hat das gespielt und wie sieht es da aktuell aus?
Das Verbot von links unten in die media.org, das kann man tatsächlich so einordnen, dass das ein Nachklapp ist, eben der gesamten linken oder radikalen linken Szene irgendwie mit Repressionen zu überziehen. Begründet wurde das damals oder als Trick hat sich das damalige Innenministerium, damals noch geleitet von Le Massiere, überlegt, wie können wir diese Website verbieten und haben dann einen Verein konstruiert drumherum. Aktuell wird dagegen noch geklagt. Es gab vor 2 Jahren, Januar, eben den ersten einen Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, wogegen eben diese Durchsuchungen von den einzelnen Leuten und aber auch der KTS hier in Freiburg, die dann kurzerhand als Vereinsheim erklärt worden ist, geklagt wurde. Die Klage wurde damals aber abgewiesen mit der Begründung, klageberechtigt seien halt eben nur diese Vereinsmitglieder. Und diese Leute, die dagegen geklagt haben, die waren dann halt von den Hausdurchsuchungen betroffen, konnten natürlich dann nichts sagen oder sagten natürlich nicht, dass sie Teil des Vereins sind. Denn dieser Konstrukt eines Vereins ist auch ein bisschen, naja, wenn man, sagen wir mal, die linke Szene kennt, ist der Verein jetzt nicht die Lieblingsorganisierungsform, sage ich mal so.